Forwards, der Wachstumspodcast der Würde Industrie Service. Nachdem wir beim letzten Mal mehr zur Vergangenheit des Drillbergs erfahren haben, blicken wir heute auf unser Herzstück der Würde Industrie Service, unser Logistikzentrum. Mehr als 20.000 Kunden werden tagtäglich direkt aus Bad Mergentheim versorgt. Welche Rolle dabei das Thema Robotik und Automatisierung spielen und welchen Einfluss dies auf Prozesse, Menschen und die Zusammenarbeit hat, hören wir heute in dieser Folge. Der neue Kollege aus Stahl, Zukunftstrend Robotik in der Logistik. Mein Name ist Stefanie Boss und zu diesem Thema habe ich heute aus dem Ressort Logistik den Maximilian Hammel bei mir. Freut mich ganz besonders, dass du mit dabei bist.
Hi Steffi, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich jetzt die nächsten 20, 25 Minuten ein bisschen was über das Thema Roboter und Logistik zu erzählen und zu berichten.
Sehr schön, freut mich auch. Und das sind wir eigentlich dann schon beim Einstieg, beim Thema. Wer bist du? Was machst du bei uns?
Ja, du hast mich ja schon vorgestellt. Mein Name ist Maximilian Hammel. Ich bin 29 Jahre alt und komme aus dem schönen Taubertal. Also ich bin tatsächlich hier geboren und aufgewachsen. Ich bin ein klassisches Eigengewächs bei der WIS. Ich bin 2011 zur WIS gekommen, habe mit einem Praktikum begonnen, habe dann ein duales Studium im Bereich Warenwirtschaft und Logistik absolviert. Zur WIS gekommen bin ich über einen Kumpel vom Fußball. Mhm. Ich habe nach der Schule nicht wirklich gewusst, was ich machen will. Und der hat dann gesagt, er macht selbst, ja, hat hier selbst eine Ausbildung gemacht und hat gesagt, du probier's einfach mal bei der WIS. Die Ausbildung ist gut, die Ausbildung ist cool, es macht Spaß und dann habe ich mich beworben und schlussendlich ist es die WIS geworden und ich habe bis jetzt durchgehalten. In 2 Monaten bin ich jetzt selbst 10 Jahre hier. Mein Studium habe ich im September 2014 abgeschlossen und bin dann im Bereich Projektmanagement, Logistik, IT gelandet. Dort habe ich Logistikprojekte betreut, da geht es um die Koordination von verschiedenen Projekten in Zusammenarbeit mit IT-Prozessen. Und seit dem Februar diesen Jahres bin ich jetzt hauptverantwortlicher Abteilungsleiter für die Bereiche Kommissionierung und Konsolidierung in der Logistik. Da geht es darum, die verschiedenen Prozesse in der Kommissionierung zu koordinieren und zu steuern. Das betrifft zum einen die Personaleinsatzplanung, aber auch das strategische Weiterentwickeln der Prozesse. Denn man möchte ja nicht auf dem Stand stehen bleiben, den man heute hat, sondern auch von Jahr zu Jahr produktiver werden. Genau. Was mache ich so in meiner Freizeit? Ich mache sehr gern Sport. Ich mache viel Sport. Ich gehe gern Radfahren. Ich spiele klassisch Fußball. Mhm. Und was die Work-Life-Balance ausmacht und angeht, fällt es mir eigentlich nicht schwer abzuschalten von der Arbeit, weil wenn es ein stressiger Tag war, setze ich mich einfach 3 Stunden aufs Rad und habe dann meine Ruhe. Oder lege mich einfach 3 Stunden in den Garten und lass die Welt einfach mal die Welt sein und lass die Sorgen mal die Sorgen sein und ja, genieße einfach die Sonne. Im Idealfall die Sonne. Zurzeit ist ja leider ein bisschen schwierig, aber.
Ja, zurzeit regnet es irgendwie eher als Sonne, aber solche Zeiten gibt's auch. Ja, du bist über den Fußball, über den Fußballkumpel zu uns gekommen, hast du gesagt. Logistik, daran bist du reingewachsen. Was macht deinen Arbeitsplatz so spannend? Was macht ihn so besonders? Ein bisschen was hast du ja schon erzählt, aber was ist besonders außergewöhnlich an deinem Job bei uns?
Das Besonderste ist, dass man frühst, wenn man zur Arbeit kommt, im Prinzip nicht weiß, was einen den Tag über erwartet. Die Logistik ist so vielfältig und die Aufgaben sind so vielfältig, das kann negativ sein, was einen frühst erwartet, dass man beispielsweise durch Stillstände an der Fördertechnik direkt zum Troubleshooting aufgefordert ist, aber in den meisten Fällen ist es einfach positiv, weil man weiß, okay, man kann jetzt die verschiedenen Projekte mit den Kollegen besprechen. Es sind immer angeregte Diskussionen, es sind immer verschiedene Meinungen in den Diskussionen oder in der Regel und es kommen dann auch meistens sehr gute und fruchtbare Ideen raus, bei denen man dann auch die Prozesse weiterentwickeln kann und das macht einfach Spaß mit den Kollegen. Ich habe mit vielen verschiedenen Kollegen aus verschiedenen Bereichen zu tun, das heißt, es kommen auch immer wieder verschiedene Einflüsse in die Diskussion mit rein und die Zusammenarbeit macht Spaß. Es ist sehr abwechslungsreich. Es sind viele angeregte Diskussionen und anregende Diskussionen. Das, was am Ende bei rumkommt, sprich die Ergebnisse, die man dann auch tatsächlich sich in der Logistik bewegen sieht, ja, das macht Spaß und das freut einen selbst, wenn man da bei der Entwicklung und bei der Ausarbeitung dabei sein kann.
Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen ist in der Logistik ganz wichtig, sonst würde ja auch die Ware gar nicht zu unseren Kunden kommen. Und da sind wir auch schon beim Hauptthema, unserem Logistikzentrum, dem Herzstück der Würde Industrie Service. Und jetzt würde ich das gerne mal zusammen mit dir fassbar machen. Von außen sieht man ja schon oben, wenn man im Wildpark hier nach Bad Mergentheim reinfährt, das Wirt-Logo und unser Hochregallager, die beeindruckenden Gebäude. Aber kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern mal einen Einblick geben, was läuft in unserer Logistik ab, das mal fassbar zu machen? Wie kommt die Ware von A nach B?
Ja, ich werde versuchen, mich so kurz wie möglich zu halten, aber werde ein bisschen ausholen müssen.
Nicht zu tief.
Ja, nicht zu tief einsteigen. Ich glaube, da könnte man eine eigene Podcast-Reihe mitfüllen, um die verschiedenen Prozesse in der Logistik zu beschreiben und zu erklären. Grundsätzlich ist es so, dass wir unsere Kunden mit C-Teilen beliefern. Das ist jeder, der Wirt kennt und die Wiss kennt, weiß, dass wir C-Teile an unsere Kunden beliefern. Und C-Teile sind irgendwo Schrauben, Muttern, Scheiben, unser Standardsortiment. Und natürlich noch, wir haben über 125.000 Artikel immer lagerhaltig, über 1 Million Artikel im Zugriff, auch über unsere Schwesterngesellschaften und über die Muttergesellschaft, die AWKG. Grundsätzlich zu unserer Logistik. Wir haben bei uns in Bad Mergentheim eine Logistikfläche von über 55.000 Quadratmetern. Wir haben über 650.000 Lagerplätze, auf denen wir unsere Artikel lagern. Das sind Palettenplätze, das sind aber auch Kleinteile, Läger, in denen wir die Ware in Kleinladungsträgern lagern.
Kleinladungsträger vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das sind einfach so Behälter, kann man sich vorstellen, wie so Kisten.
Genau, abgekürzt als KLT. Bei der WIS arbeiten wir auch sehr gerne mit Abkürzungen. Das ist, glaube ich, in den vergangenen Podcast-Folgen auch schon ein bisschen rausgekommen. Vom Logistikprozess sieht es so aus, dass wir ganz klassisch einen Wareneingang haben. Im Wareneingang wird die Ware bei uns vereinnahmt. Die Ware kommt lieferantenverpackt bei uns aufs Lager. Wir haben mehr als 10.000 verschiedene Lieferanten, von denen wir die Waren beziehen. Das ist ganz klassische Handelsware. Und nach dem Wareneingang wird die Ware eingelagert. Wir haben inzwischen in den letzten 10 Jahren unsere manuellen Läger alle abgeschafft und arbeiten nur noch mit vollautomatisierten Hochregal-Palettenlägern und vollautomatisierten Behälter-Shuttle-Lägern, in denen die Ware nicht manuell eingelagert werden muss mit einem Gabelstapler oder zu Fuß, wie es in einem Fachbodenbereich ist, sondern eben über die Fördertechnik eingelagert wird. Von unserer Auftragsstruktur und Kundenstruktur ist es so, dass wir in zwei Auftragsarten unterscheiden. Das eine sind die ganz normalen Kaufaufträge, die Kunden bei uns platzieren können. Das sind Einmalaufträge. Und das andere sind die Kanban-Systemaufträge. Kanban-Aufträge ist unser Hauptgeschäftsmodell. Dort werden unsere Kunden in unseren schwarzen E-KLTs beliefert. Die schwarzen E-KLTs, die stellen wir in der Logistik entweder schon im Warenzulauf her, indem wir durch Dienstleister oder Lieferanten schon in die Behälter verwiegen lassen, in die KLTs, oder stellen die Behälter im Warenausgangsprozess her. Kommt es nun zu einem Auftragseingang, wird die Ware aus einem unserer vollautomatisierten Läger im Ware-zu-Person-Prinzip kommissioniert, sprich der Lagerplatz fährt zu einem Arbeitsplatz hinaus, an diesem der Mitarbeiter dann die Ware kommissioniert, sprich er entnimmt die benötigte Auftragspositionsmenge und verbringt es in ein Transportgefäß, welches dann auf der Fördertechnik weiterfährt zum nächsten Schritt. Wir arbeiten bei uns im Weiterreichungsprinzip. Das kann man so ein bisschen vergleichen mit der Fließbandfertigung, die auch in der Automobilindustrie angewandt wird. Das heißt, es ist nicht ein Mitarbeiter, der einen Auftrag von A bis Z komplett fertig bearbeitet und dann an den Kunden raussendet, sondern jeder Mitarbeiter ist nur für einen Auftragsschritt verantwortlich. In der Auftragskommissionierung arbeiten wir im Vier-Augen-Prinzip aktuell. Das heißt, ein Mitarbeiter ist für die Kommissionierung, sprich die Entnahme zuständig, und ein zweiter Mitarbeiter ist nochmal für einen Prüfprozess zuständig, um dafür zu sorgen, dass der richtige Artikel in der richtigen Menge dann auch wirklich zum Kunden verschickt werden kann. In diesem Prozess, wenn sich die Ware noch nicht in einem der schwarzen E-KLTs befindet, wird die Lieferantenverpackung aufgerissen und die Ware eben in diesen schwarzen KLT geschüttet. Der KLT wird etikettiert mit dem Kundenbezug und danach wird die Ware im Warenausgang konsolidiert, im Warenausgangsbereich konsolidiert, auf eine Palette palettiert und die Palette wird dann schlussendlich zum Kunden versendet. Mhm. Ja, das war jetzt mal im kurzen Abriss.
Schnelldurchlauf quasi.
Genau, im Schnelldurchlauf, so ein bisschen eine kleine Logistikführung. Um noch ein bisschen in die Zahlenwelt abtauchen zu können oder abzutauchen.
Ja, gerne.
Wir bewegen jeden Tag circa 50.000 Paletten bei uns durch die Logistik, über 200.000 Transportbehälter durch die Logistik. Die Paletten und Transportbehälter, die machen bei uns mehrere 100.000 Kilometer jeden Tag. Unser Logistikzentrum verlassen mehr als 2.000 Paletten jeden Tag, mehr als 6.000 Pakete. Das ergibt in Summe im Schnitt circa 600 Tonnen, die jeden Tag unser Logistikzentrum in mehreren LKWs verlassen. Wir haben über 20 Kilometer Fördertechnik, die jedes unserer Logistikgebäude und jedes unserer vollautomatisierten Läger komplett verbinden. Das heißt, wir können von jedem in jedes Gebäude austauschen. Und ja, wenn man mal in unserem Logistikzentrum ist, dann Wenn man da mal ausgesetzt wird im ersten Schritt und nicht und, ja, und noch nicht da war, dann hat man manchmal Schwierigkeiten, noch wieder rauszufinden, weil es ist so verzahnt und ja. Und ja, so komplex.
Wahnsinn, ja, große Zahlen und da gebe ich dir recht, Maxi. Wenn man irgendwo ausgesetzt wird und war noch nie hier, wird es schwierig, wieder rauszufinden. Jetzt hast du vorhin schon ein paar Dinge erwähnt. Wir machen viele Dinge nicht mehr manuell, sondern es geht auch viel automatisiert. Die Robotikbranche, das sind wir bei unserem Hauptthema vom Podcast heute, die wächst und immer mehr Roboter werden auch in die Abläufe mit einbezogen. Und da die Frage an dich, welche Rolle spielen Roboter und solche Technologien bei uns, bei der WIS?
Also zuerst muss man sagen, dass mit die wichtigste Rolle oder die wichtigste Rolle spielen auf jeden Fall die Kolleginnen und Kollegen, auch in der Logistik. Nicht nur im Gesamten, nicht nur in den anderen Bereichen, sondern auch in der Logistik. Wir haben über 400 Kolleginnen und Kollegen im Einsatz bei uns in der Logistik, aber auch aufgrund der Megatrends, die schon vor 10 Jahren gültig waren, aber aktuell auch immer noch Gültigkeit haben, wie der demografische Wandel oder auch der Fachkräftemangel. Ich denke, viele Leute können es nicht mehr hören, aber das betrifft uns hier im Main-Tauber-Kreis auch. Ist es wichtig, dass wir auch in die Zukunftstechnologien, es ist zwar schon etabliert, aber es sind trotzdem auch immer noch Zukunftstechnologien wie die Robotik, dass wir dort Energie reinsetzen und darin auch investieren. Bei uns ist es so, wir haben die ersten Versuche in die Automatisierung schon im Jahr 2009, 2010 gestartet. Dort gab es schon die ersten Gespräche mit Herstellern und Lieferanten, um Roboterlösungen zu implementieren, weil, ich meine, in der Automobilbranche ist es seit den 2000er Jahren gang und gäbe, dass Roboter die Fertigungsprozesse mit ausführen und viele der Prozessschritte durchführen und der Produktionsschritte durchführen. Und deswegen haben wir auch gesagt, dann muss es auch möglich sein, das im Handelsumfeld zu implementieren. Wir haben dann schlussendlich aber in den Jahren 2009, 2010 keine Roboter bei uns implementiert, aus zwei Hauptgründen. Das eine war, unsere Hersteller haben sich nicht bereit dazu gefühlt. Argument zwei oder Punkt zwei, warum es nicht geklappt hat, unsere komplexen Anforderungen auch auszuführen. Was die WIS ausmacht, sind kundenindividuelle Lösungen, die wir unseren Kunden anbieten. Und dementsprechend waren wir auch in den 2009er, 2010er Jahren noch nicht so weit, dass bei uns die Prozesse so vollumfänglich standardisiert waren, dass wir schon im großen Stil Roboter einsetzen konnten. Wir haben dann Mitte der 2010er Jahre, 2015, 2016, die Gespräche nochmal aufgenommen mit potenziellen Lieferanten und haben dann tatsächlich seit dem Jahr 2016 in Summe 7 Roboter bei uns im Einsatz. 4 im Kommissionierbereich und 3 im Palettierbereich.
Genau, 7 Roboter im Einsatz. Jetzt hast du es schon kurz gesagt. Welche Aufgaben übernehmen diese Roboter ganz konkret bei uns? Was können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer da vorstellen drunter?
Genau, den Kommissionierbereich, den habe ich vorhin ja schon ganz kurz erläutert. Im Kommissionierbereich geht es darum, immer die gewünschte Auftragsmenge zu entnehmen und von einem Lagerplatz zu entnehmen und in ein Transportgebinde zu stellen. Durch unsere Kanban-Aufträge und die Systemaufträge bei unseren Kunden kennen wir im größten Teil schon die Bedarfe. Das heißt, wir können die verschiedenen Produkte auch schon in unseren Behältern ins Lager legen und dann aus den Behältern abgreifen. Man muss sich jetzt vorstellen, so ein Behälter kann bis zu 25 Kilogramm wiegen. Das heißt, ein Mitarbeiter muss dort, wenn es hochkommt, am Tag auch mal 10 bis 15 Tonnen in einer Schicht in der Kommissionierung von A nach B heben. Das ist so ein von mir angesprochener standardisierter Prozess, den wir durch die Kommissionierroboter automatisiert haben. Das heißt, der Roboter macht im Prinzip in Anführungszeichen nichts anderes, als den lieben langen Tag ein KLT von einer Palette in ein Transportgefäß zu setzen und dann auch noch zu etikettieren und gleichzeitig den Prüfprozess zu übernehmen. Im Palettierbereich ist es so, da passiert der umgekehrte Fall. Wir entnehmen einen versandfertigen Kundenbehälter, der schon den Kundenbezug hat und jetzt nur darauf wartet, dass er noch auf seine Versandpalette gesetzt wird, zusammen mit den anderen Kunden-KLTs, die zum Kunden verschickt werden. Und diesen Palettierprozess hat vorher auch komplett der Mitarbeiter übernommen. Das sind in Summe aktuell circa 12.000 bis 13.000 KLTs, die jeden Tag auf eine Palette gesetzt werden müssen. Und dort reden wir wirklich von unseren Standard-KLTs. Das sind 4 verschiedene Größen, alles vom gleichen Typ. Und dieser Prozess musste zwingend automatisiert werden, weil dort auch ein Kollege oder eine Kollegin bis zu 20 Tonnen am Tag auf eine Palette wuchten muss.
Körperliche Anstrengung, Gewicht, kann man sich ja vorstellen, was dahinter steckt. Welche Vorteile ziehen wir draus? Da sind wir eigentlich schon beim Thema. Was bringt uns das für den Warenfluss und auch für die Kolleginnen und Kollegen,
genau,
die in der Logistik
arbeiten? Genau, Steffi, du sprichst da ein ganz wichtiges Thema ein. Das ist man versucht nicht zu automatisieren um den Automatisierungswillen wegen, sondern wir versprechen uns da eben auch ganz klar Vorteile daraus. Ein wichtiger Punkt ist ganz klar die Entlastung der Mitarbeiter. Neben dem demografischen Wandel und dem Fachkräftemangel, dass wir auch schauen müssen, ja, dass wir Produktivität, wir wollen weiter wachsen. Ich meine, der Podcast heißt ja Upwards, wir wollen weiter wachsen, definitiv. Und Wachstum müssen wir generieren, indem wir auch irgendwo produktiver werden und auch unsere Mitarbeiter entlasten. Ich habe es gerade schon angesprochen. Eine Kollegin, ein Kollege muss im Palettierbereich bis zu 20 Tonnen am Tag wuchten, im Kommissionierbereich bis zu 15 Tonnen am Tag. Und da geht es eben auch darum, unsere Mitarbeiter zu schützen und zu entlasten. Nicht nur das Delta der vielleicht nicht verfügbaren Kolleginnen und Kollegen auf dem Markt abzudecken, sondern auch die Leute, die wir bei uns haben, einfach zu schützen und zu entlasten, was gleichzeitig ja auch die Zufriedenheit erhöhen kann und langfristig erhöht und auch die Krankenquote natürlich senkt, weil ein zufriedener Mitarbeiter ist ein guter Mitarbeiter.
Auf jeden Fall, ja.
Neben den Vorteilen, was es bei unseren Kolleginnen und Kollegen mit sich bringt, sind es natürlich auch Vorteile im Materialfluss bei uns intern, auch was die Durchlaufzeiten in der Logistik angeht. Ich habe vorhin angesprochen, wenn wir einen Auftrag manuell bearbeiten, müssen wir im Weiterreichungsprinzip arbeiten. Das heißt, der eine Kollege kommissioniert, der nächste Kollege führt den Prüf-Etikettierschüttprozess durch. Wenn wir alles schon fertig in einem KLT geschüttet haben vor dem Kommissionieren, dann kann der Roboter den kompletten Kommissionier- und Etikettierprozess durchführen. Das heißt, wir sparen uns dort einen ganzen Prozessschritt, was die Durchlaufzeit senkt, was die Anlagenbelastung reduziert und dementsprechend kann man auch wieder mehr Wachstum generieren, indem ich eben hier Bewegung von der Anlage nehme. Genau, das sind im Prinzip die zwei Hauptvorteile, die Automatisierung mit sich bringt.
Ja, spannend auf jeden Fall. Und du hast eben immer wieder auch gesagt, der Mensch ist sehr, sehr wichtig, spielt die Hauptrolle, aber es ist dennoch eine Kombination von Mensch und Maschine, die beiden müssen Hand in Hand laufen, müssen Hand in Hand gehen. Jetzt ist es ja ganz witzig, wir haben ja auch in der Logistik für die einzelnen Roboter Namen. Ich denke da an Kevin, Hanna, Mario. Was hat's da auf sich? Kann man sagen, der Roboter ist der neue Kollege, eben nur quasi aus Stahl?
Ja, da werden wir immer wieder auch bei Logistikführung drauf angesprochen, weil wir unseren Robotern tatsächlich Namen gegeben haben. Das wird auch auf Infotafeln groß ausgeschrieben. Das hat mehrere Gründe. Wir wollen, dass der Roboter nicht nur als Maschine angesehen wird, die jetzt seine Arbeit verrichtet und hier jetzt einfach herkommt und den Mitarbeitern die Arbeitsplätze klaut, so wie es ja auch immer wieder im Volksmund und aus verschiedenen Kanälen heißt, dass man Angst haben muss, dass Roboter uns die Arbeitsplätze klaut. Das ist nicht der Fall und dem wollen wir auch bewusst entgegensteuern. Wir wollen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen die Roboter wirklich als produktiven Kollegen wahrnehmen, als Kollegen aus Stahl wahrnehmen, der die gleichen Tätigkeiten durchführt und der eine ähnliche Betreuung benötigt wie ein Mensch auch. Das heißt, auch bei einem Roboter passieren Fehler, bei einem Roboter passieren Fehler und Störungen, die behoben werden müssen. Und wir wollen dann nicht, dass unsere Kolleginnen und Kollegen sich denken, ja, da wird sich jetzt schon irgendjemand aus der IT oder irgendjemand aus der Betriebstechnik drum kümmern, sondern wir wollen auch eine Art Verantwortungsbewusstsein und Betreuungsbewusstsein für unseren neuen Kollegen aus Stahl schaffen. Und aus diesem Grund haben wir nach der Implementierung der ersten Roboter eine Art Namenswettbewerb in der Logistik ins Leben gerufen. Jeder Kollege konnte einen Namensvorschlag einreichen und über eine simple Abstimmung sind dann eben unsere Namen entstanden, wie Kevin, wie Bob, wie Mario für die verschiedenen Roboter.
Knecht Ruprecht.
Genau, der eine Kollege heißt Knecht Ruprecht.
Sehr interessant auf jeden Fall. Ja, momentan ist es ja so, dass noch circa 70%, also man sagt so 3/4 aller Arbeitsstunden eben von Menschen weltweit erledigt werden. Aber es gibt ja auch eine Studie oder diverse Studien, zum Beispiel eine The Future of Jobs vom Weltwirtschaftsforum, dass dieser Anteil sich weiter reduzieren wird, dass wir unter 50% vermeintlich kommen. Wie siehst du das für die WIS? Wie sieht die WIS das im Allgemeinen?
Also im Durchschnitt der Studie sehe ich uns bei der WIS aktuell auch. Ich denke, dass wir so von unseren standardisierten Prozessen circa 25-30% schon automatisiert haben innerhalb der Logistik. Jetzt muss man allerdings wieder ein bisschen den Bogen spannen, auch auf unser Geschäftsmodell. Unser Geschäftsmodell sind kundenindividuelle Lösungen. Wir sind zwar schon im großen Teil auch Standardaufträge und Standardlösungen, die wir mit unseren Kunden besprechen und auch an unsere Kunden ausliefern. Aber was uns als WIS ausmacht, ist, dass wir nicht nur sagen, ihr könnt bei uns den Standard einkaufen und danach ist Schluss, sondern wir besprechen und bieten unseren Kunden auch wirklich kundenindividuelle Lösungen an. Und kundenindividuelle Lösungen zu automatisieren, ist nach dem aktuellen Stand der Technik auf jeden Fall eher noch die größere Herausforderung, als standardisierte Lösungen zu automatisieren. Mhm. Und deswegen wird der manuelle Part bei uns in der Logistik niemals wegbrechen. Es wird immer nötig sein, dass wir wertschöpfende Tätigkeiten hinsichtlich der Kundenwünsche und der individuellen Auftragsbearbeitung, die wird es immer geben. Wichtig ist, dass wir die standardisierbaren, die automatisierbaren Prozesse so von unseren Kolleginnen und Kollegen entfernen, dass die sich wirklich auf die wertschöpfenden Tätigkeiten konzentrieren und fokussieren können. Und am Ende des Tages soll natürlich kein einziger Arbeitsplatz durch das Thema Automatisierung verschwinden. Es werden sich Arbeitsplätze verschieben, aber es ist wichtig zu erwähnen, dass keine Arbeitsplätze durch das Thema Automatisierung verschwinden werden. Auch wenn wir als WIS das ambitionierte Ziel haben, bis zum Jahr 2025 75% unserer standardisierten Prozesse automatisiert zu haben. Aber es werden, wie gesagt, immer Aufgaben übrig bleiben, die manuell bearbeitet werden müssen, einfach weil das aufgrund unseres Geschäftsmodells und wie wir als WIS arbeiten und was wir als WIS vorgeben, es gar nicht möglich sein wird, diese manuellen Tätigkeiten zu automatisieren.
Ganz wichtig, was du gesagt hast, es werden keine Arbeitsplätze verloren gehen, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber der Automatisierungsgrad wird dennoch steigen, wie du es eben dargestellt hast. Welche Herausforderungen bringt es noch mit sich? Oder auch welche positiven natürlich Entwicklungen, welche Chancen hat das Ganze?
Klar, die Herausforderung für ein Unternehmen wie die WIS oder auch für so ein großes Handelsunternehmen wie die WIS, die es jahrelang oder auch über mehr als ein Jahrzehnt hinweg gewohnt war, alles manuell zu bearbeiten, sind natürlich riesengroß. Einfach, wenn ich was manuell bearbeite, dann ist es im ersten Schritt mal egal, wie mein Päckchen aussieht, wie mein Päckchen beschaffen ist, weil ich habe als Mensch habe ich ganz andere Möglichkeiten, ein Päckchen zu bearbeiten. Es ist durch meine Augen und durch meine Sensorik, die ich selbst habe, meine Fingerfertigkeit, kann ich ein Päckchen, einen Auftrag ganz anders bearbeiten, als es ein Roboter tut. Ein Roboter braucht immer die gleichen wiederkehrenden Systemvoraussetzungen und auch Umgebungsvoraussetzungen, Umgebungsbedingungen, um einen Auftrag, einen Vorgang bearbeiten zu können. Dementsprechend haben wir uns auch als Organisation in den letzten Jahren erst dahin entwickeln müssen, dass wir unsere vorgelagerten Prozesse und Arbeitsabläufe auch auf das Thema Automatisierung hin ausrichten. Weil welcher Fehler nicht gemacht werden darf, ist zu glauben, dass eine erfolgreiche Automatisierung einzig und allein davon abhängig ist, dass wir in der Logistik die Automatisierung umsetzen und als Logistik komplett alleine dafür verantwortlich sind. Jeder einzelne Bereich im Unternehmen kann und muss seinen Teil dazu beitragen, dass die Automatisierung in der Logistik erfolgreich vonstatten geht. Das fängt bei der Produktanlage an. Je mehr Stammdaten und Daten grundsätzlich zu einem Produkt vorliegen, nicht nur zum Produkt selbst, sondern auch zur möglichen Verpackung, wo wir dann schon zum Einkauf kommen, ist wichtig und ist Gold wert, um das Thema Automatisierung voranzutreiben. Jede Produktinformation, Verpackungsinformation, die wir von unseren Lieferanten bekommen können, ist wichtig, um ein mögliches Produkt, eine Verpackung durch einen Roboter handeln zu können. Weil wenn ein Roboter nicht weiß, was auf ihn zukommt, woher weiß er jetzt, mit welchem beispielsweise Greifer er dieses Produkt handeln soll? Weiß er, ob es sich um ein 15-Kilo-Paket handelt, ob es sich um ein 500-Gramm-leichtes Paket handelt, wo beispielsweise Arbeitsschutzmittel drin sind, wo ich Schutzbrillen drin habe, die mit der kleinsten Berührung zerbrechen können. Mhm. Oder sind es eben stabile Schrauben mit 15 Kilo, bei denen ich dann einen anderen Greifertyp anwenden muss. Und genau diese Information mussten wir als Unternehmen, als gesamte Organisation erst lernen zu beschaffen und auch im System zu hinterlegen, um genau diese komplexen Prozesse durch einen Roboter bearbeiten lassen zu können. Und dieses Bewusstsein auch in die Organisation zu bringen, in die einzelnen Köpfe der Mitarbeitenden zu bringen und auch natürlich in die Köpfe der Verantwortlichen zu bringen, das war die größte Herausforderung, dass wir wirklich als Organisation und als Unternehmen zusammenarbeiten und versuchen, die vorgelagerten Prozesse zusammen dahin zu bringen, dass wirklich ein Produkt, das beim Roboter ankommt, so standardisiert ist, dass niemand mehr darüber nachdenken muss, dass es jetzt automatisierbar ist und sein kann.
Mhm. Das sind wir ja auch beim nächsten Thema im Endeffekt schon, bei dem Thema Skills, bei dem Thema Fähigkeiten, weil ich mir vorstellen könnte, wir haben auch Bedarf für weitere Fähigkeiten, für vielleicht auch neue Kompetenzen in der Zukunft. Wie wird sich das entwickeln, was die Kolleginnen und Kollegen betrifft?
Klar, neben den Herausforderungen, die ich gerade schon beschrieben habe, entstehen dort natürlich auch unzählige neue Chancen, sich dem ganzen großen, weiten Feld der Automatisierung und Roboterisierung entgegenzustellen. Das ist, ich glaube, keiner unserer inzwischen über 20 Roboterbetreuerinnen und Roboterbetreuer hat vor 5 Jahren geglaubt, dass er mal von sich sagen kann, ja, ich habe heute in der Logistik einen Roboter betreut. Das hört sich jetzt so ein bisschen flapsig an und lustig an, Roboterbetreuer, aber in Wahrheit ist es wirklich jemand, der dafür sorgt, dass der Roboter einfach seinen Job macht. Mhm. Da geht es darum, dass kleine Störungen quittiert werden. Es können immer wieder Störungen in einem Ablauf vorkommen. Es kann immer mal passieren, dass aufgrund falscher Stammdaten, die wir im System haben, falscher vorgelagerter Daten, die wir dem Roboter mitgeben über verschiedene Schnittstellen, dass die einfach nicht stimmen. Es kann immer mal passieren, dass die falsch gepflegt wurden oder dass es zu Verwechslungen kommt. Dass der Roboter dann eine Verpackung, ein Paket verliert unterwegs beim Greifvorgang. Und solche Störungen müssen einfach tagtäglich quittiert werden, weil ich habe nichts davon, wenn nach 30 Minuten nach Arbeitsbeginn der Roboter ein Päckchen verliert und dann zum nächsten Schichtwechsel nach 8 Stunden das erst auffällt. Sondern es ist wichtig, dass sich auch, wie vorhin schon mal eingangs erwähnt, jede Kollegin, jeder Kollege, der bei uns als Roboterbetreuer fungiert, dass er sich auch verantwortlich fühlt für diesen Roboter und den Roboter auch wirklich als jemanden wahrnimmt, der seinen Teil zum Unternehmenserfolg beiträgt. Wir wollen nicht, wie gesagt, nicht, dass die Roboter einfach nur eine Maschine sind, die da steht, sondern die sollen als jemand wahrgenommen werden, der seinen Teil zum Unternehmenserfolg beiträgt. Unsere Roboterbetreuer, wie gesagt, das ist keiner von denen hat eine Ausbildung hinsichtlich Robotik oder eine IT-Ausbildung und 3 Jahre lang Maschinenbau studiert mit Vertiefung Automatisierung oder Robotik, sondern jeder hat sich selbst so ein bisschen in das Thema reingefuchst. Es haben ausführliche Schulungen stattgefunden. Es gibt verschiedene Stufen der Roboterbetreuung, die wir bei uns durchführen. Das eine sind unsere IT-Kolleginnen und Kollegen, die Roboter zusammen mit unseren Systemintegratoren in Betrieb nehmen und die Schnittstellen programmieren, die dann klar auch für alle Störungen und Fehlerfälle hinsichtlich der Software-Themen und Warenwirtschaftssystem-Themen zuständig sind. Aber dann gibt es eben auch unsere normalen Roboterbetreuer, wie gerade schon beschrieben, die im laufenden Betrieb dafür sorgen, dass der Roboter seine 24 Stunden am Tag durcharbeiten kann. Und im dritten Schritt gibt es eben noch unsere Roboterbetreuer in der Betriebstechnik, die dann dafür zuständig sind, wenn es mal zu Reparaturen kommt, die anfallen oder wenn Roboter gewartet werden müssen. Das ist im Prinzip, man kann sich vorstellen wie bei einem Auto. Ich muss mein Auto auch einmal im Jahr zur Inspektion in die Werkstatt bringen. Und das Gleiche gibt es bei einem Roboter auch. Ich muss ölen, ich muss sauber machen, ich muss immer mal wieder kleine Sensorikteile auspusten, dass die vom Staub befreit werden. Oder ich muss mal gebrochene Schrauben austauschen. Dort haben wir dann unsere Ansprechpartner in der Betriebstechnik. Und so in diesem Team, nenne ich es mal, zwischen Betriebstechnik, IT und Logistik, wird der Roboter bei uns betrieben. Und das funktioniert auch nur im Team und ist nicht die Aufgabe eines Einzelnen.
Mhm. Und dort suchen wir ja auch vor allem immer wieder neue Leute, neue Kolleginnen und Kollegen für die einzelnen Bereiche.
Genau, und ich möchte da auch wirklich jeden ermutigen, es braucht keine zwingende Ausbildung, um bei uns in der Logistik einen Roboter zu betreuen. Das passiert durch Schulung. Wir haben geschultes Personal, die diese Schulung durchführen können. Und keiner unserer Kolleginnen und Kollegen hat eine Ausbildung hinsichtlich Robotik. Das möchte ich nochmal betonen. Und ich möchte da auch wirklich nur jeden ermutigen, sich ruhig auch, sich an das Thema ranzutrauen. Man muss einfach nur mutig sein und ein bisschen Interesse für das Thema mitzubringen und Interesse haben. Man muss aufgeschlossen sein.
Lust drauf haben, oder?
Einfach selbstbewusst genug zu sein, zu sagen, okay, ich traue mir das zu, dass hier unser Roboter parkt, der es ja inzwischen ist, auch wirklich über die Schicht, in der ich arbeite oder der ich jetzt anwesend bin, auch seinen Job erledigt.
Ja, sehr schön. Aber du hast auch erzählt, wir haben da viel intern aufgebaut, auch viel Inhouse-Wissen, viel entwickelt, auch nicht nur was Logistik betrifft, sondern auch IT-Programmierung. Gibt es dort aber auch Kooperationspartner, die wir mit einbinden? Oder was machen wir bei uns intern und was macht vielleicht jemand extern, das ist ein Kooperationspartner?
Wir selbst als WIS, wir sind ja ein Handelsunternehmen und unsere Kernkompetenzen liegen jetzt nicht unbedingt in einem sehr stark ausgeprägten IT-Ressort, sondern unsere Kernkompetenzen, die liegen ganz klar im Vertrieb und auch in der Logistik. Und deswegen hat sich bei uns auch recht schnell die Frage aufgedrängt, ob wir uns das antun wollen, wirklich in Anführungszeichen antun wollen, das sage ich so bewusst, einen Roboter selbst zu implementieren. Also sprich, wir gehen auf einen Roboterhersteller zu, kaufen einen Roboter ein und übernehmen die komplette Roboterbewegungsprogrammierung von A bis Z, was ja auch wieder Entwicklungsressourcen binden würde. Und die andere Alternative ist, die wir eben überlegt haben, wir holen uns einen starken Roboter-Integrator oder wir holen uns einen Integrator her, der uns diesen Roboter und diese Roboterbewegung so weit implementiert, dass es nur notwendig ist, dass wir dem Roboter mitteilen über unser Warenwirtschaftssystem, über Schnittstellen, welchen Auftrag er jetzt bearbeiten muss und welche Vorgänge er als nächstes zu bewerkstelligen hat. Und wir haben uns dann eben für Variante 2 entschieden und sind dort mit unserem großen Systemlieferanten, über den wir auch unsere verschiedenen Behälter-Shuttle-Läger in Betrieb genommen haben, die Firma Knapp Systemintegration aus Leoben in Österreich. Mit denen sind wir in Kontakt getreten und haben zu denen gesagt, passt auf, folgendes sind unsere Anforderungen und wir hätten gern, dass ihr uns einen Roboter stellt, dass ihr auch wirklich für die komplette Robotersteuerung zuständig seid und wir nur dafür verantwortlich sind, dem Roboter mitzuteilen, was er jetzt als nächstes zu bearbeiten hat. Einfach um für uns auch die Komplexität herauszunehmen, was Ressourcenbindung angeht, was dann auch die Komplexität erhöhen würde, wenn es darum geht, Updates einzuspielen, weil dort dreht sich die Welt ja auch weiter, wenn es darum geht, auch Softwarewartung durchzuführen. Das haben wir dann alles extern abgegeben an die Firma Knapp, damit nur die interne Betreuung und auch gerade Schnittstellenthema auf unserer Seite liegt. Einfach um, wie gesagt, bei uns zusammengefasst die Komplexität herauszunehmen und unsere Ressourcen auch ein bisschen zu schonen, das Thema angeht.
Ja, ein sehr spannendes Feld. Jetzt würde ich so langsam zum Ende unseres Podcasts heute schon kommen, Maxi. Jetzt ist es ja ein tatsächlich rasanter Wandel. Du hast von viel Bewegung erzählt. Ich denke, wahrscheinlich kommen jeden Tag neue Themen, neue Feinheiten mit in dein Arbeitsfeld oder in dein Arbeitsumfeld auch mit dazu. Jetzt hast du ja 2011, hast du begonnen bei der WIS. Was hast du auf deinem Weg persönlich in diesen 10 Jahren erlebt? Wie war die WIS 2011 in der Logistik und in deinem Arbeitsfeld oder als du als Azubi angefangen hast? Wie erlebst du das Ganze heute?
Also ich glaube, es geht mir wie jedem anderen auch im privaten Umfeld und hier im geschäftlichen Umfeld ist es das Gleiche. Die Welt hat sich in den letzten 10 Jahren brutal gewandelt und es kamen immer neue Dinge dazu, als ich hier 2011 angefangen habe. Ich glaube, da hatte ich zum Beispiel privat noch nicht mal ein Smartphone. Also das kam ja dann auch erst 2010, 2011.
Ja, ich glaube, das Smartphone war damals noch nicht,
ja. Und ja, auch genauso hat sich auch unsere Logistik in der Zeit weiterentwickelt. Ich habe mein Vorpraktikum in der Logistik, das war im August 2011 absolviert. Dort haben wir noch sehr viel aus manuellen Lägern kommissioniert. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen sind wirklich zu den Arbeitsplätzen entweder gelaufen oder im Palettenbereich mit Staplern hingefahren und haben die entsprechende Menge von den Lagerplätzen entnommen. Und da war für mich selbst auch als Azubi noch nicht mal ansatzweise nur erkennbar, dass da mal was hinsichtlich Automatisierung, hinsichtlich Robotik funktionieren kann. Und vor allem in den letzten 4, 5 Jahren, wenn man 2015, 2016 mal durch die Logistik läuft und jetzt durchläuft, wir haben 7 Roboter im Einsatz, 3 weitere werden dieses Jahr noch implementiert im Laufe des Jahres. Wir haben mehrere Open Shuttles im Einsatz. Das heißt, es sind freifahrende Transportsysteme, die komplett ohne Fördertechnik sich im Raum bewegen und über WLAN gesteuert werden und über Sensorik, die selbstständig um irgendwelche Hindernisse herum navigieren. Wir haben inzwischen Vision-Systeme im Einsatz, mit deren Hilfe wir auch unsere Prüfprozesse, unsere Qualität in der Logistik verbessern. Wir haben inzwischen 3D-Drucker bei uns im Einsatz, mit deren Hilfe wir Muster für unsere Kunden herstellen können, auf viel kürzerem Weg, als wenn wir jetzt bei unseren Lieferanten Muster anfragen können. Und was wir auch seit 1,5 Jahren haben, wir haben selbst uns einen kleinen Roboter angeschafft, der bis zu 10 Kilo heben kann, den wir so ein bisschen als Azubi- und Praktiprojekt bei uns implementiert haben und mit dem wir einfach ein bisschen selbst Roboterwissen und Roboter-Know-how uns aneignen wollen. Ein
bisschen tüfteln, spielen, ausprobieren.
Der steht bei uns in unserer Tüftelwerkstatt und da werden einfach verschiedene Dinge ausprobiert. Welche Greifer können bei uns zum Einsatz kommen. Welche Lichtverhältnisse sind wichtig? Welche Vision-Systeme sind zur Unterstützung wichtig? Welche Produktkartonagen sind vielleicht auch geeignet, um sie zu automatisieren? Und denen haben wir uns angeschafft, einfach ein bisschen Roboterwissen uns selbst anzueignen. Und auch diesen Roboter, den betreuen bei uns beispielsweise praktisch, klar, unter Aufsicht auch oder mit Unterstützung von festangestellten Kollegen. Aber das sind bei uns auch spannende Azubi-Projekte oder Prakti-Projekte, bei denen man sich einfach ein bisschen ausprobieren kann, wenn man, wie vorhin schon angesprochen, ein bisschen Affinität und Interesse für das Thema mitbringt. Und ja, so hat sich das Ganze doch weiterentwickelt. Bei der letzten Weihnachtsfeier hat unser Kollege, der unseren eigenen Roboter betreut, zum Beispiel Glühwein einschenken lassen
über unser Neues. Da kann ich mich dran erinnern. Ja, das war echt witzig.
Ich glaube, das war für viele Leute bei uns auch noch nicht so wirklich, das Thema Robotik war für viele noch nicht so wirklich greifbar bei uns. Und als man dann gesehen hat, okay, in unserem Betriebsrestaurant steht jetzt auf einmal ein Roboter, der dort Glühwein einschenkt, da haben auch viele Kollegen und Kollegen bei uns dann wahrscheinlich realisiert, ja, das Thema, das geht doch schneller voran, als man selbst auch denkt und als es die letzten Jahre war.
Und das gehört auch mit dazu. Wir sind mittendrin quasi alle.
Genau. Und wir sind auch erst am Anfang des ganzen Themas. Das heißt, bei uns, ich habe vorhin schon angesprochen, wir reden gerade über 25%, was wir automatisiert haben, von dem, was auch wirklich automatisierbar ist und realistisch automatisierbar ist. Und über so Themen wie autonomes Fahren, Drohnen und so weiter, was ja auch schon überall auf Messen gezeigt wird. Davon sind wir auch noch entfernt. Das heißt, wir stehen wirklich erst am Anfang des ganzen Themas Automatisierung. Und dort steckt für uns auch noch so viel drin, was wir rausholen können. Nicht nur hinsichtlich der Produktivität und des Unternehmenswachstums, sondern auch um attraktiv zu bleiben als Arbeitgeber, als Unternehmen hier in der Region. Und wo ich wirklich auch nur appellieren kann an die Leute, die vielleicht auch einen Ausbildungsplatz, einen Studienplatz, einen Praktikumsplatz suchen, dass wir vor allem offen sind, oder wenn ihr so offen seid und für das Thema Interesse mitbringt, dann bewerbt euch auch proaktiv, und bei uns kann man auch viel ausprobieren. Wir sind da sehr aufgeschlossen gegenüber solchen Dingen.
Stichwort Tüftelwerkstatt, genau. Genau, jetzt sehr spannend auf jeden Fall, was du erzählt hast und wie du es erzählst. Man merkt auch, dass du da mit Herzblut und Leidenschaft mit dabei bist. Jetzt ist es ja ein sehr stark sich ändernder Bereich, ständig im Wandel, hatten wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Vielleicht jetzt gerade aus deinem Bereich auch mal drei Worte, auch was bleibt quasi. Was ist die WIS für dich, dass wir das zum Ende jetzt kommen, in drei Worten aus deinem Arbeitsbereich raus?
Ja, also für mich in drei Worten ist es auf jeden Fall abwechslungsreich. Wir sind ehrgeizig und wir sind experimentierfreudig. Wir sind ehrgeizig, vor allem hinsichtlich der Ziele, die wir uns auch setzen. Das heißt, wir erreichen unsere Ziele zwar in der Regel schon, aber die sind schon so ehrgeizig gesetzt, dass es auch immer sehr viel Bemühungen und Anstrengungen braucht, um die auch zu erreichen. Und wir sind auch experimentierfreudig. Wir probieren Dinge aus. Wir probieren autonomes Fahren aus. Wir probieren auch Vision-Systeme aus, die vielleicht erst ein Pilotprojekt auch bei unseren Lieferanten oder Herstellern sind, wo wir sagen, okay, wir sind gern First Mover in so einem Fall, einfach um ja auch voranzugehen und Dinge vielleicht auch als erstes zu erkennen und einen gewissen Mehrwert aus Dingen zu erkennen. Und deswegen glaube ich, dass mit die wichtigste Eigenschaft, die wir auch haben, ist die Experimentierfreudigkeit.
Das war doch ein sehr schönes Schlusswort, Maxi. Auch experimentierfreudig passt ja ganz toll zu unserem heutigen Thema. Der neue Kollege aus Stahl, Zukunftstrend Robotik in der Logistik. Dabei ist natürlich das System, die Automatisierung wichtig, aber viel wichtiger ist auch noch der Mensch, die Menschen, die dahinter stehen, die Ware letztendlich auch noch von A nach B zum Kunden bringen und das mit Begeisterung tun. Und das hat man heute auch, glaube ich, gespürt und auch gemerkt, Maxi. Vielen Dank dir für diesen tollen Einblick in dieses doch sehr komplexe Thema Robotik und dass du dir die Zeit genommen hast für uns und die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, vielen Dank, Steffi, auch nochmal für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, ein bisschen über das Thema zu berichten, auch wenn man natürlich noch viel mehr darüber erzählen möchte.
Das können wir dann in der nächsten Podcast-Ausgabe machen. Können wir vielleicht nochmal eine Folge machen, wo wir dann nochmal tiefer in das Thema einsteigen.
Ja, sehr gerne.
Sehr schön. Dann vielen Dank dir. Vielen Dank an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss.
Tschüss.